Liebe Gäste, lieber Konstantin Kuhle, lieber Herr Dr. Maaßen, lieber Stefan, herzlich willkommen zum Berliner Pub Talk. Das gilt übrigens auch für alle Zuhörer im Livestream, der ab jetzt geschaltet ist. Der heutige Pub Talk ist eine besondere Veranstaltung. Die Partner des Pub Talks sind Zing News, auch mit Stefan Mauer, der die Moderation übernimmt. Das Meinungsforschungsinstitut Ipsos, von Dr. Robert Grimm kommen gleich noch aktuelle Daten zum Thema. Und heute ist die Friedrich-Naumann-Stiftung als unser Gastgeber eingesprungen, was ich ausgesprochen nett von Herrn Hilmar Sattler finde. Wirklich irgendwie halt ganz toll. Es ist insofern eine interessante Geschichte, dass das bereits der zweite Pub-Talk ist mit dem Konstantin Kuhle. Er war nämlich bereits im Jahr 2015, also vor nahezu 5 Jahren, unser Gast. Damals war die FDP noch in der außerparlamentarischen Opposition und Konstantin war Vorsitzender der Jungen Liberalen und hat mit der Pressesprecherin der Piratenpartei darüber diskutiert, welche Partei in Zukunft die besseren Perspektiven haben wird. Also eine sehr schöne Veranstaltung. Es hat wirklich Spaß gebracht. Und ich gehe davon aus, dass es auch heute Abend Spaß bringen wird. Und damit es noch mehr Spaß bringt, übergebe ich jetzt das Mikro an Robert, damit er eine aktuelle Umfrage vorstellen kann, die Ipsos extra anlässlich des heutigen Abends erhoben hat.
Okay, ja, danke. Matthias, die Umfragedaten, die habe ich so ein bisschen verteilt. Nicht jeder wird ein Blatt Papier haben, aber da sind die so mehr oder weniger zusammengestellt. Am besten teilt ihr das unter oder teilen Sie das miteinander, dass Sie ein bisschen einen Einblick haben. Wir haben eine Umfrage durchgeführt, jetzt exklusiv für diesen Pub-Talk. Da habe ich gleich gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, nach dem Musterpolizeigesetz zu fragen, weil natürlich viele unserer Bürger nicht unbedingt wissen, was denn ein Musterpolizeigesetz ist. Gleichzeitig ist uns auch aufgefallen, dass viele der Bürger eigentlich gar nicht so wissen, dass Polizeiaffären auch oftmals Ländersache sind. Das war so ein bisschen eine methodische Herausforderung. Wir haben das Thema dann ein bisschen allgemeiner gehalten, haben uns natürlich gefragt, wer macht sich denn große Sorgen oder Gedanken in Bezug auf Kriminalität? Und da ist uns aufgefallen, dass Kriminalität unter den Deutschen durchaus eine große Sorge ist. Das heißt, 57% der Befragten waren der Meinung, dass sie sich sehr große Sorgen um die Kriminalität im Land machen. Und das ist besonders ausgeprägt unter Ostdeutschen, da waren es 68%, und noch mal viel mehr ausgeprägt unter Sympathisanten der AfD, da waren es 82%. Trotzdem man sich große Sorgen um Kriminalität in Deutschland macht, ist es durchaus so, dass die Leute der Polizei vertrauen. Das fand ich eigentlich relativ interessant. Das heißt, auf der einen Seite ist es nicht so, dass man sagt, gut, die Kriminalität in Deutschland hat etwas zu tun mit ineffizienter Polizeiarbeit, sondern durchaus, wir wollen die Polizei, wir vertrauen der Polizei. Eventuell ist dahinter irgendwo auch eine Aussage nach dem, wir benötigen etwas mehr Polizei auf der Straße. Nichtsdestotrotz ist dieses Vertrauen in der Polizei oder in die Polizei nicht gleichmäßig verteilt über die Bevölkerung. Und ich fand es bemerkenswert, dass gerade AfD-Wähler oder Menschen, die sich der AfD nahe fühlen, signifikant weniger der Polizei vertrauen, nämlich 57%. Und dass übrigens auch Sympathisanten der Linken sind, die der Polizei signifikant weniger vertrauen, mit 47%. Nun kann man sich durchaus darüber Gedanken machen, warum das der Fall ist. Ich denke, da gibt es eventuell rein ideologisch betrachtet andere Beweggründe für dieses Meinungsmuster, aber durchaus ein interessanter Fakt. Kommen wir zu dem Thema Musterpolizeigesetz. Der Polizei gleiche Befugnisse über das Bundesgebiet hinweg zu gewähren, wird von 84% der Bevölkerung befürwortet. Das heißt mit anderen Worten, es gibt eigentlich eine relativ große Unterstützung innerhalb der Bevölkerung für ein solches Musterpolizeigesetz. Aber man muss auch dazu sagen, dass gut ein Viertel der Befragten der Meinung ist, dass die Einführung eines einheitlichen Polizeigesetzes in Deutschland eventuell auch dazu führen kann, dass Bürgerrechte eingeschränkt werden. Und diese Meinung ist besonders stark unter jungen Menschen ausgeprägt, sprich 34%, und wieder unter Sympathisanten der Linken, das sind 43%. Was ich auch spannend fand, war so dieses Gleichgewicht von Sicherheit und Freiheit. Wir haben gefragt, was ist Ihnen eigentlich wichtiger, Freiheit oder Sicherheit? Und hier haben 42% der Deutschen gesagt, dass ihnen Sicherheit wichtiger ist als die Freiheit. Und auch hier gibt es durchaus markante Altersunterschiede. Es ist vielleicht wenig überraschend, aber gerade Menschen, die etwas älter sind, sprich 50 bis 75 Jahre, stimmen dieser Aussage am ehesten zu. Wohingegen jüngere Menschen weniger wahrscheinlich sind, mit 39% dieser Aussage zuzustimmen. Unter Befragten, die sich der Linken nahe fühlen, das fand ich auch nochmal spannend, ist das Freiheitsbewusstsein größer oder das Sicherheitsbedürfnis geringer. Also hier sind 37%, die sagen, Sicherheit ist mir wichtiger als Freiheit. Im Allgemeinen können wir eigentlich sagen, dass das Sicherheitsbedürfnis unter Menschen, älteren Menschen, wenig überraschend, Ostdeutschen, gerade Leuten, die jetzt im Bereich Thüringen und Sachsen leben, am größten ausgeprägt ist und auch mit der Ausnahme, was die Polizei anbelangt, unter Wählern der AfD oder Sympathisanten der AfD. Und junge Menschen und Menschen, die sich, sage ich mal, so einem progressiv-liberalen Spektrum zuordnen, die haben das geringste Sicherheitsbedürfnis in der deutschen Bevölkerung momentan. Also das ist so die Zusammenfassung der Daten. Eine gröbere Zusammenfassung liegt euch Ihnen vor, aber jetzt nicht aufgesplittet nach Parteisympathisanten, Geschlecht und Alter. Falls ihr oder Sie da nochmal Nachfragen habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Dankeschön. Damit übergebe ich und freue mich auf die spannende Diskussion.
Ja, vielen Dank, Robert. So, hallo. Dann sage ich auch nochmal hallo. Mein Name ist Stefan Mauer. Ich bin im sonstigen Leben Redakteur für Xing hier in der Hauptstadt und mache jetzt nochmal eine ganz kleine Einführung in das Format. Das ist also ein relativ offenes Format. Da vorne ist ein Stuhl frei. Das heißt, wenn im Laufe der Diskussion gleich jemand sich berufen fühlt, auch eine Frage zu stellen, da irgendwie was beizutragen, dann ist dieser Stuhl frei. Da liegt auch ein Mikro. Sich also gerne hinsetzen. Ich fordere die oder denjenigen dann auf, sich zu beteiligen. Möchte aber bitten, dass wir tatsächlich bei dem Thema bleiben, was wir heute Abend festgesetzt haben, also das Polizeigesetz. Und auch bitte Fragen stellen und nicht eigene kleine Co-Referate halten, sonst schaffen wir das mit der Zeit nicht. Zum Thema heute Abend. Es geht also darum, wir haben in den letzten Jahren mehrere Bundesländer ihre Polizeigesetze reformiert. Da gab es vor allem in Bayern und in NRW große Proteste gegen. Die Befugnisse der Polizei wurden teilweise deutlich ausgeweitet. Kritiker haben zum Beispiel in Bayern gesagt, die Bürgerrechte würden am stärksten beschnitten seit 1945. Also durchaus ein sehr, sehr umstrittenes Thema. Ich sitze hier mit Dr. Hans-Georg Maaßen, den ja der Jurist ist und den die meisten wahrscheinlich kennen, weil er Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz war. Mit Konstantin Kuhle, der für die FDP im Bundestag sitzt und dort innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion ist. Ich habe jetzt mir, wenn ich mir diese Zahlen angucke, die wir jetzt gesehen haben, dann sehe ich einerseits, dass die Kriminalität in Deutschland bereitet mir große Sorgen, dem stimmen mehr als die Hälfte der Befragten zu, über die ganze Bevölkerung hinweg. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die Kriminalitätsstatistiken angucken, dann geht die Kriminalität in Deutschland ja eigentlich zurück. Deswegen, Herr Maaßen, ich würde Sie dann vielleicht mal fragen zum Einstieg, haben wir vielleicht eher ein Kommunikationsproblem und weniger ein Problem der Befugnisse der Polizei? Oder ist es tatsächlich so, dass wir die Befugnisse der Polizei weiter ausweiten müssen?
Sie haben angestellt. Ach so. Ganz so einfach ist es nicht. Also man kann jetzt Exegese der polizeilichen Kriminalstatistik betreiben, kann dann sich die unterschiedlichen Phänomenbereiche anschauen, wo die Polizei hervorragende Ergebnisse erzielt und anderen weniger erzielt. In den Bereichen, wo man sagen muss, das ist der gewaltbereite Bereich, ist die Kriminalstatistik seit Jahren relativ hoch, in den letzten Jahren eigentlich stabil geblieben. Das ist aus meiner Sicht dann der objektive Befund. Der subjektive Befund ist vorhin schon gesagt worden, ist, dass viele Leute sich verunsichert fühlen und sich nicht sicher fühlen. Und das muss man mindestens, finde ich, genauso ernst nehmen wie den objektiven Befund, dass die Leute in Deutschland in Teilen zumindest sagen, gerade im Osten Deutschlands, wir fühlen uns nicht mehr sicher. Das korrespondiert in Teilen aber auch, ich sage mal, mit dem Problem, was die Polizeibehörden haben. Und da spreche ich die Polizeibehörden an als nicht Strafverfolgungsbehörden, sondern als Gefahrenabwehrbehörden. Das muss man sich einfach klar im Kopf machen. Die Polizei hat zwei Aufgaben. Einmal Strafverfolgung und Gefahrenabwehr. Wenn wir über Polizeigesetz sprechen, geht es um Gefahrenabwehr. Nicht darum, Verbrecher zu jagen, sondern zu verhindern, dass es Straftaten geben kann. Bei der Polizei und aber auch bei Nachrichtendiensten, bei allen Sicherheitsbehörden ist es so, dass sie in Teilen, ich sage mal, ein Nachrüstungsproblem haben. Ich will damit sagen, dass die Waffen, die die in Anführungszeichen in den 90er Jahren hatten, heute unbrauchbar sind. Um einfach mal ein Beispiel zu nehmen. In den 90er Jahren konnte man, wenn man eine Zielperson hatte als Nachrichtendienst, konnte man zu unserer G10-Kommission gehen und sagen, wir möchten jetzt mal eine Telefonüberwachung betreiben. Bekam man die Genehmigung von der G10-Kommission, man bekam eine Genehmigung von der Polizei als Richter. Und dann konnte man in der guten alten Zeit zur Bundespost gehen und da wurde alles ausgeleitet. Man bekam es mit, was telefoniert wurde. Es gab auch Handyverkehr, wurde auch abgehört. SMS konnte man auch mitbekommen. So. Heute ist es anders, es gibt nicht mehr die schöne alte Zeit der Bundespost, es gibt unzählige Provider. Es gibt unzählige Übermittlungsmöglichkeiten und es gibt Provider, die im Ausland sitzen, es gibt Provider, die verschlüsseln und kryptieren und die Mittel, die wir in den 90er Jahren hatten, sind stumpf geworden. Das heißt also, wenn ich von Nachrüstung spreche, wenn die Polizei den Stand der 90er Jahre zumindest in Teilen haben will, braucht sie eine Nachrüstung und die Nachrichtendienste auch. Auch es betrifft auch andere Teile, ist angesprochen worden als Bayerische Polizeiaufgabengesetz. Sicherstellung von Geld, dafür haben wir Rechtsgrundlagen, aber Sicherstellung von Bitcoins, darüber hat der Gesetzgeber eigentlich nicht nachgedacht, hat einmal das Bayerische Oberste Landesgericht gesagt, dafür braucht er eine Rechtsgrundlage, um Bitcoins sicherzustellen. Ich will damit einfach nur sagen, das Problem der Befugnisse ist nicht nur das, dass die Polizei einfach mehr haben will und dass die Gefahrenlage einfach schlimmer geworden ist. Gefahrenlage ist in Teilen schwierig, aber es geht auch darum, dass die Polizeien sich darum bemühen, dass die Waffen, die sie schon in der Vergangenheit hatten, zur Gefahrenabwehr weiterhin funktionieren und sie auch mit der Zeit gehen, genauso wie das polizeiliche Gegenüber.
Herr Kulle, ist das, was wir jetzt zum Beispiel in Bayern sehen, einfach nur ein Update des Arsenals der Polizei für das Jahr 2020? Oder geht es doch weiter und weitet die Zugriffsrechte aus, vielleicht sogar in einer Weise, die Bürgerrechte einschränkt?
Also ich bedanke mich ganz herzlich für die Zahlen, die vorgestellt worden sind, weil wir daran gut sehen können, dass wir eine große Diskrepanz haben zwischen der objektiven Sicherheit auf der einen Seite und der subjektiven Sicherheit, also der wahrgenommenen Sicherheit bei der Bevölkerung auf der anderen Seite. Und ich glaube, dass der Maßstab für Sicherheitspolitik immer zunächst die objektive Sicherheit sein muss. Ich glaube aber schon, dass auch die subjektive Sicherheit, also die Wahrnehmung einer bestimmten Bedrohung, für die Politik eine Wichtigkeit hat. Denn wenn ich mich in bestimmte Stadtteile nicht mehr reintraue, den öffentlichen Personennahverkehr nicht in Anspruch nehme, dann kann auch die gefühlte Bedrohung durch Kriminalität im Vorfeld einer Tat, die vielleicht gar nicht passiert, eine Freiheitsbeschränkung sein. Also muss die Politik sich auch dem subjektiven Sicherheitsgefühl widmen und deswegen muss das Dunkelfeld integriert werden in die Studien, die wir haben. Und die polizeiliche Kriminalstatistik hat ein Problem, sie ist eine Ausgangsstatistik. Es werden dort also alle Straftaten registriert, die am Ende tatsächlich stattgefunden haben. Also wir reden über den Bereich der Strafverfolgung und wir reden über ein Stadium, in dem es zu einer Verurteilung gekommen ist. Dahingegen haben wir bei den Zahlen der politisch motivierten Kriminalität eine sogenannte Eingangsstatistik und wir haben den gesamten Dunkelfeldbereich gar nicht berücksichtigt. Und deswegen muss
etwas gemacht werden, was auch im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist, aber bisher noch überhaupt nicht angestoßen wurde, nämlich ein periodischer Sicherheitsbericht, der das beides berücksichtigt, die subjektive und die objektive Perspektive. Und daraus kann man Ableitungen dann treffen für die Strafverfolgung, aber eben auch für die Gefahrenabwehr. Im Bereich der Gefahrenabwehr ist in Bayern einiges gemacht worden. Ich muss noch eine Vorbemerkung machen. Ich glaube, wir müssen die Polizei stärken, aber nicht nur mit Blick auf die Befugnisse, sondern mit Blick auf das Personal. Da ist einiges gerade in Bewegung. Bundesländer wie meine eigene Heimat Niedersachsen bilden derzeit so viele Polizisten aus wie noch nie zuvor. Das ist der richtige Weg angesichts von islamistischem Extremismus, angesichts von Rechtsextremismus, auch angesichts der Verlagerung von organisierter Kriminalität und ihrer Finanzierung ins Internet. Ist das der richtige Weg? Im Bereich der Strukturen, das ist das Zweite, was man machen kann, neben dem Personal, passiert nicht genug. Da sollten wir auch drüber sprechen, inwieweit ist der Föderalismus reformbedürftig im Bereich der inneren Sicherheit. Und erst dann kann man über die Befugnisse sprechen. Und ich würde zuerst sagen, mir wird zu wenig über personelle Stärkung der Sicherheitsbehörden, strukturelle Formen gesprochen und mitunter zu viel über die Befugnisse. Und das ist mein erster Kritikpunkt. In Bayern hat man sich entschieden, einen Weg zu gehen, der möglicherweise ausprobieren soll, was möglich ist im Bereich der Schaffung neuer Befugnisse. Ich glaube, dass auch Befugnisse angepasst werden müssen im 21. Jahrhundert an tatsächliche Gegebenheiten. Ich will mal drei nennen, damit es nicht heißt, man ist gegen jede Befugniserweiterung. Die elektronische Fußfessel, die geregelt worden ist in vielen Novellen von Polizeigesetzen in der letzten Zeit, ist aus meiner Sicht ein richtiger Schritt. Wir haben eine Regelung getroffen zu Bodycams, beispielsweise bei der Bundespolizei, ein richtiger Schritt. Und wir haben jetzt eine Diskussion über das Bundespolizeigesetz, wo wir hoffentlich eine genauere Rechtsgrundlage bekommen werden für intelligente Videoüberwachung. Ich meine damit nicht Gesichtserkennung, sondern die abstrakte Erkennung von Gefahrszenarien. Das heißt, es muss auch eine Anpassung von Befugnissen geben. Aber das, was man in Bayern gemacht hat, das schießt übers Ziel hinaus. Und zwar vor allem mit Blick auf den Begriff der sogenannten drohenden Gefahr, der ja an sich noch keine Eingriffsbefugnis ist, sondern nur eine Voraussetzung. Und dann knüpft man daran an, einmal den Bereich der Telekommunikationsüberwachung. Da können wir miteinander sprechen über Quellen-TKÜ, Online-Durchsuchung und an die sogenannte Präventivgewahrsamshaft, also an den sogenannten Unterbindungsgewahrsam, also Haft durch die Polizei. Und in diesen Bereichen geht Bayern so weit wie kein anderes Bundesland. Und ich meine, und damit schließe ich, dass das eine schlechte Nachricht für die Bürgerrechte ist. Ich meine auch, dass das eine schlechte Nachricht für die Polizei ist und für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Denn wir haben eine Debattensituation, in der diese Gesetze beklagt werden. Wir haben eine Situation, in der die Polizei am Ende nicht genau weiß, ob sie sich eigentlich auf diese Rechtsgrundlagen verlassen kann. Und statt mit ein bisschen weniger weitgehenden Polizeigesetzen, wie sie in anderen Bundesländern, NRW beispielsweise, verabschiedet worden zu sind, tatsächlich für Rechtssicherheit zu sorgen, geht Bayern über die Grenze des Erträglichen hinaus. Und deswegen ist das Bayerische Polizeiaufgabengesetz eine schlechte Nachricht für die Bürgerrechte.
Herr Maaßen, stimmen Sie dem zu? Ist das eine schlechte Nachricht für die Bürgerrechte oder geht Bayern, ist es nötig, so weit wie Bayern gegangen ist?
Das ist vielleicht eine schlechte Nachricht für Sie, dass ich in vielen Punkten Herrn Kuhle zustimme. Erster Punkt, Personal. Personal, leider ist die Polizei in den allermeisten Ländern in den letzten Jahren runtergespart worden. Man ging einfach mit dem Rasenmäher über den gesamten Haushalt und hat gar nicht drüber nachgedacht, ob das jetzt nun der oder jener Bereich ist oder Sicherheit. Alles ist gleich eigentlich bearbeitet worden. Ich persönlich, weil ich aus der Sicherheitscommunity komme, sage einfach, Sicherheit ist eine prioritäre Aufgabe des Staates, ist nicht Kür, sondern Pflicht. Man kann, wenn man spart, nicht die Kür genauso behandeln wie die Pflicht, sondern man hätte hier anders vorangehen müssen. Ich halte es für richtig, dass das Personal aufgestockt wird. Ich halte es für richtig bei der Bundespolizei, ebenso bei den Ländern. Aber ich muss einfach auch davor warnen, vor der Hoffnung, dass von heute auf morgen das geändert werden kann. Gut ausgebildete Polizisten kann man nicht einfach bei der Arbeitsagentur abholen. Das dauert Jahre, bis die Leute da sind. Zu entscheiden, dass Leute nicht nachbesetzt werden, Positionen nicht nachbesetzt werden, geht schnell. Aber Leute einzustellen und dass sie dann auch Erfahrung haben, das dauert lange. Zweiter Punkt, den Herr Kuhl angesprochen hat, Struktur, halte ich auch für richtig, darüber zu sprechen. Als Bundesbeamter, auch wenn ich im Ruhestand bin, muss ich sagen, ist man teilweise schon das fleischgewordene Feindbild für Länder, wenn man allein diese föderalistische Struktur in Deutschland anspricht, Bund und Länder. Dabei halte ich es für durchaus richtig, dass wir in Deutschland ein föderaler Staat sind und wir haben sehr, sehr viele gute Erfahrungen auch in Bereichen gemacht, wo es auch sehr gut funktioniert. Aber ich glaube, im Bereich der inneren Sicherheit brauchen wir mehr Zentralismus. Ich meine, ein bayerischer Minister hat es einmal zutreffend gesagt, obwohl er nun ein Oberföderalist war, er hat es nämlich mal gesagt, also wenn in Berlin die Kinder dumm ausgebildet werden und in Bayern und in München die Kinder gut ausgebildet werden, dann haben die Berliner ein Problem. Aber wenn in Berlin die Sicherheit nicht funktioniert, haben auch die Bayern ein Problem, weil im Zweifel der organisiert Kriminelle oder der Islamist, wenn er in Berlin nicht überwacht wird, auch einen Anschlag in Bayern begehen kann. Das heißt also, ich will damit sagen, was die Struktur angeht, muss man bei der inneren Sicherheit von der bisherigen Konstruktion des Föderalismus aus meiner Sicht abweichen. Jetzt auf das Thema, wenn ich das noch sagen darf, Polizeiaufgabengesetz des Landes Bayern als Vorbild für ein Musterpolizeigesetz. Ich sage es mal kurz, Musterpolizeigesetz, ich halte es für eine Totgeburt. Als ich Polizeirecht gelernt hatte, 1982 an der Universität, wurde mir damals schon das Musterpolizeigesetz von 1967 vorgestellt. Ich glaube nicht, dass es von irgendeinem Land umgesetzt worden war. Schäuble hatte mal ein Musterpolizeigesetz versucht. Jetzt wird von der IMK wieder eine Arbeitsgruppe eingesetzt, Arbeitskreis 2 der Innenministerkonferenz, ein Musterpolizeigesetz zu machen. Da sitzen erfahrene, gut ausgebildete, politisch auch versierte Juristen zusammen und denken sich dann ein Musterpolizeigesetz aus. Und dann kommen die Politiker im Zweifel und sagen, in Niedersachsen möchten wir es anders haben. Aber die Bayern sagen, also wir müssen 1:1 unser Polizeiaufgabengesetz durchbringen. Ansonsten können wir hier nicht vom Verhandlungstisch aufstehen. Ich will damit sagen, ich halte es für eine lobenswerte Idee, aber es wird aus meiner Sicht sich politisch nicht realisieren lassen. Es wird sich nur realisieren lassen, wenn man wirklich am Föderalismus Veränderungen vornimmt in diesem Punkt. Letzter Punkt, was das bayerische Gesetz angeht, aber vielleicht kommen wir da im Laufe der Diskussion auch näher zu den einzelnen Punkten, bin ich auch nicht so weit von Herrn Kuhle entfernt. Ich bin der Meinung, dass meine feste Überzeugung, Sicherheit hat keinen Selbstzweck. Ja, auch wenn ich jahrelang Sicherheitschef war und über 20 Jahre in der Community war, habe ich gesehen, es ist schöner, wenn man vieles nicht braucht. Wissen Sie, ich bin oft in Japan, ein Teil meiner Familie lebt da. Und wenn ich bei meiner Schwiegermutter bin, beneide ich sie immer, sie kann das Fahrrad unabgeschlossen draußen stehen lassen. Wenn ich das Schloss der Haustüre denke, das kann jeder leicht öffnen. Ja. Die brauchen das nicht. Die Polizei in Japan hat viele Befugnisse nicht, die wir hier haben. So, und die sind nicht gierig, danach neue Befugnisse zu bekommen. Nur, man muss halt sehen, wenn sich die Lage ändert, braucht man auch andere Befugnisse. Und die Sicherheitslage ist hier auch anders. Und die Sicherheit hat den Auftrag, die Freiheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten. Der Kuhle hat vorhin zutreffend darauf hingewiesen, es ist auch eine Freiheitseinschränkung, wenn man sich nicht mehr auf die Straße traut. Das ist eine Freiheitseinschränkung. Es geht letztendlich nur um die Frage, will ich die eine Freiheit einschränken, meinetwegen durch die Videoüberwachung, dass man eben aufgenommen wird, oder will ich die andere Freiheit einschränken, wenn ich keine Videoüberwachung habe und die Menschen Angst haben, auf die Straße zu gehen. Das ist letztendlich hier die Entscheidung. Es ist nicht die Frage Sicherheit gegen Freiheit, sondern welche Freiheit schränke ich ein? Und ich bin der Meinung, nach Möglichkeit so wenig Freiheit wie möglich einschränken, so wenig Befugnisse der Polizei, es sei denn, die Lage erfordert es. Und da bin ich der Meinung, muss man sich auch realistisch unserer Situation stellen, die bedingt ist zum einen durch Straftaten, ja, aber zum anderen auch durch die Möglichkeiten, die eben unser Gegenüber sich jetzt nimmt mit den modernen Techniken, wo ich auch sage, die Polizei muss entsprechend ausgestattet sein.
Jetzt haben wir ja schon zwei Punkte, die Herr Kuhle recht konkret angesprochen hat, auf die Sie jetzt aber nicht weiter eingegangen sind. Das ist ja einmal der Begriff der drohenden Gefahr. Im bayerischen PAG ist es ja so, dass das deutlich ausgeweitet wurde, für welche Straftatbestände das ausreicht, damit die Polizei eingreifen darf. Das wird teilweise sogar als verfassungswidrig kritisiert und dann die deutlich ausgeweitete Präventivhaft. Ja. Sind Sie denn bei diesen Punkten auch mit Herrn Kuhle einer Meinung, dass das zu weit geht, oder sind das durchaus Befugnisse, wo es sinnvoll ist, dass die Polizei jetzt weitergehen darf?
Also zum einen muss man, ich sage mal, die Interessenlage sehen. Die Interessenlage der Sicherheitsbehörden ist, dass sich die Lage für die Polizei und für die Sicherheit der Menschen im Lande nicht verschlechtert, sondern eher verbessert. Und dann hat die Polizei und die Verwaltung festgestellt, gibt es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das war, glaube ich, die letzte, die zum BKA-Gesetz, wo der Begriff der konkreten Gefahr eingeschränkt worden war. Kamen die Bayern dann auf den Gedanken, wir versuchen den Status quo wiederherzustellen, aber es geht nicht, sondern muss ihn jedenfalls entsprechend neu formulieren und hat den Begriff der drohenden Gefahr genommen. Ob das so klug ist, muss ich sagen, weiß ich auch nicht. Aus meiner Perspektive als Nachrichtendienstchef muss ich sagen, wir haben ein Trennungsgebot in Deutschland und das nicht ohne Grund. Und ich habe immer Sorge, wenn Polizeien immer weiter ins Vorfeld gehen. Das heißt, von einer konkreten Gefahr immer weiter in den Bereich der abstrakten Gefahr wandern. Nämlich, das ist grundsätzlich Aufgabe der Nachrichtendienste oder von niemandem. So, und die Bayern haben versucht, mit dem Begriff der drohenden Gefahr den alten Begriff der konkreten Gefahr wiederherzustellen, ist allerdings unschärfer geworden. Das Bemühen sehe ich schon, dass sie das hinbekommen wollten, mit Blick eben auch auf die bestehende Gefahrensituation. Was war der zweite Punkt?
Die Präventivhaft.
Präventivhaft. Präventivhaft kann ich auch nachvollziehen, muss ich sagen, weil wir uns hier im Bereich der, sage mal, der Gefahrenabwehr befinden. Es geht nicht darum, dass wir hier irgendeinen Schurken, der eine Straftat begangen hat, mag sie noch so schwer sein, in Haft nehmen wollen, sondern es geht darum, es gibt eine Person, die möglicherweise, oder es gibt Anhaltspunkte, konkrete Anhaltspunkte, die dafür sprechen, dass diese Person eine schwere staatsgefährdende Straftat begehen will. Und man will diese Person davon abhalten, dies zu tun. So, der Richtervorbehalt gilt nach wie vor, das heißt Präventivhaft in diesem Falle ohne richterliche Erlaubnis bis zum Ende des nachfolgenden Tages. Das heißt, die Polizei darf auch in Bayern trotz dieses Gesetzes jemanden, der jetzt festgenommen würde, nicht länger als bis morgen Mitternacht festnehmen, sondern Richtervorbehalt. Ich finde, das ist insgesamt eine verfassungsmäßige Lösung, die jedenfalls dem Ziel dient, jedenfalls bei besonders schweren Straftaten die Realisierung der Gefahr zu einer Straftat hin zu verhindern.
Okay, also Herr Kuhle, ist das, Sie haben ja eben gesagt, es ist durchaus problematischer. Sie würden also dem widersprechen, dass die bayerische Polizei sozusagen, dass jetzt einfach altes Recht wiederhergestellt wird, weil Begrifflichkeiten nicht mehr so verwendet werden dürfen.
Also ich glaube erstens, dass die Debatte über die Einführung neuer Befugnisse sich orientieren sollte am Begriff des Ausgleichs zwischen Freiheit und Sicherheit. Und ich nehme wahr, dass wir zu oft Politiker in der Debatte haben, die eine hundertprozentige Sicherheit versprechen. Und die sagen, wenn wir das einführen, dann lässt sich jede Form von Anschlag, jede Form von Sicherheitsbeeinträchtigung verhindern. Und dieser in das Recht integrierte Ausnahmezustand, der lässt sich immer schön ablesen, wenn man sich die Befugnisse dann nach einigen Jahren nochmal anschaut. Üblicherweise ist das so, es gibt die Union und einen Koalitionspartner, die Union will es verschärfen, der Koalitionspartner will es nicht. Also einigt man sich darauf, man verschärft es ein bisschen, dehnt die parlamentarische Kontrolle aus, macht irgendwelche Berichtspflichten und befristet die entsprechende Befugnis. So sieht das dann am Ende aus. Und in der entsprechenden Berichtspflicht in das Parlament kann man dann wenige Jahre später sehen, stimmte das eigentlich, dass wir das so dringend brauchten. Und wir haben im BKA-Gesetz eine Regelung zur Quellentelekommunikationsüberwachung und zur Online-Durchsuchung. Das ist das, wo in Bayern auch die drohende Gefahr ausreicht. Und da hat man seit der Einführung im BKA-Gesetz nur einen einzigen Gefahrenabwehrvorgang, wo diese Instrumente überhaupt verwendet worden sind. Also reden wir bei der Stärkung der Sicherheitsbehörden wirklich über deren tägliches Geschäft oder reden wir über den absoluten Ausnahmezustand und machen den zum Maßstab der Definition von Gefahrenbegriffen? Das ist das Problem und das sehe ich als ein Problem. Und deswegen glaube ich, hat man aus der Verknüpfung von drohender Gefahr und Telekommunikationsüberwachung im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz wie auch schon im BKA-Gesetz einen Fehler gemacht. Ich will einen zweiten Aspekt ansprechen und das ist der Mehrwert eines Musterpolizeigesetzes am Beispiel der Präventivhaft. Präventivhaft ist ein absolutes Ausnahmeinstrument der Polizei. Denn Haft ist eigentlich etwas, das im Bereich der Strafverfolgung verhängt wird, nachdem jemand eine Straftat begangen hat, verurteilt wird und dann seine Haft antritt. Es gibt eine Durchbrechung, das ist die Untersuchungshaft, zur Sicherung des Verfahrens. Aber dass jemand alleine aus gefahrenabwehrrechtlichen Gründen in Haft genommen wird, ist eine absolute Ausnahme. Ich glaube trotzdem, dass es Konstellationen geben kann, in denen man eine solche Präventivhaft braucht. Und ich glaube auch, dass es weltfremd wäre zu sagen, wir brauchen gar keine Präventivhaft. Was aber nicht geht, ist der Schritt, den man in Bayern gemacht hat und gesagt hat, diese Präventivhaft kann theoretisch ohne Begrenzung verhängt werden. Es kommt zu einer Überprüfung der Präventivhaft. Am Ende im Abschnitt von 3 Monaten findet das statt. Aber theoretisch kann die Präventivhaft in Bayern ohne Begrenzung verhängt werden. Und damit ist Bayern anders geregelt als alle anderen Länder. Warum braucht man diese Präventivhaft im Einzelnen? Man braucht sie, weil es bestimmte Maßnahmen gibt. Wir haben ja momentan die Diskussion über den Anschlag am Berliner Breitscheidplatz und die Person Anis Amri, der entsprechende Täter, hätte ja, das ist mittlerweile erwiesen, abgeschoben werden können nach 58a Aufenthaltsgesetz als Gefährder. Also die sogenannte Gefährderabschiebung hätte durchgeführt werden können. Bevor man eine solche Gefährderabschiebung macht, eine gefahrenabwehrrechtliche Maßnahme, kann es sein, dass man eine gefährliche Person, von der man weiß, dass sie eine bestimmte staatsgefährdende Straftat vorhat, in Gewahrsam nehmen, um diese entsprechende gefahrenabwehrrechtliche Maßnahme zu sichern. Und deswegen sagen die Länder, um das vorzubereiten, brauchen wir Präventivhaft. Ein Musterpolizeigesetz würde uns die große Chance geben, bei den Ländern mal nachzufragen, wie lange die dafür eigentlich brauchen, um eine solche Maßnahme vorzubereiten. Das eine Land sagt 3 Tage und dann kann es um 1 Woche verlängert werden. Ein anderes Land, NRW, hat eine Debatte über sozusagen die Verkürzung von 74 Tagen auf 1 Monat in den Koalitionsverhandlungen erlebt. Bayern macht jetzt erst eine kurze Verlängerung und dann haben wir eine Verlängerung, die jeweils im 3-Monats-Rhythmus erfolgt. Ich habe die Hoffnung, dass die Debatte über das Musterpolizeigesetz uns dabei hilft, einen Pflock für die Bürgerrechte einzuschlagen und zu sagen, eine Regelung wie im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz, die kann nicht das Ziel sein, denn eine Präventivhaft ohne maximale Dauer und ohne Evaluation, ohne Debatte mit den anderen Ländern darüber, wie lange man eigentlich braucht, um eine andere Maßnahme vorzubereiten, die ist nicht verhältnismäßig. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir diese Debatte nutzen über das Musterpolizeigesetz, uns auch diese Präventivhaft nochmal anzuschauen. Und ich glaube, die Verbindung aus drohender Gefahr und Präventivhaft, die macht am Ende das Bayerische Polizeiaufgabengesetz auch verfassungswidrig.
Und noch eine kurze Nachfrage dazu. Herr Maaßen hat ja gesagt, dass durch den Richtervorbehalt da ja eine Sicherheitsstufe angezogen sei. Das ist aber Ihrer Auffassung nach zu wenig.
Ja, also der Richtervorbehalt ist immer ein schönes sozusagen verfahrenssicherndes Element, aber der ändert ja nichts an dem sozusagen Eingriffsgehalt der Maßnahme, sondern der ist eine Grundrechtssicherung durch Verfahren, bei der sich der Einzelne darauf verlassen kann, dass ein Richter da drauf guckt. Aber nicht jede Maßnahme, die durch einen Richter verhängt wird, ist automatisch sakrosankt. Also das sozusagen ist nice to have, der Richtervorbehalt. Aber wenn man ein Gegner einer Maßnahme ist, dann will man die auch nicht mit Richtervorbehalt. Ich wollte noch sagen, ganz wichtig zu begreifen ist, die Definition der drohenden Gefahr kommt aus dem BKA-Gesetz und aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz. Und da hat man gesagt, das kann man schon machen mit Blick auf Telekommunikationsüberwachung. Das machen die Bayern auch. Dass die Bayern diese Maßnahme aber verbinden mit der Präventivhaft, das hat das Bundesverfassungsgericht nie angedeutet. Wir erleben also, dadurch, dass wir 16 parallel laufende Debatten über Polizeirechtsverschärfung und dann noch eine 17. auf Bundesebene haben, erleben wir einen schleichenden Prozess, ein Race to the Bottom beim Schutz der Bürgerrechte, weil es immer wieder Länder, Gesetzgeber gibt, die noch eine Schippe drauflegen, im Zweifelsfall eben wie hier Bayern. Und ich glaube, das ist auch was mit legislativem Selbstbewusstsein zu tun hat, für uns als Parlamentarier mal anzustreben, ein Polizeigesetz zu machen, was vielleicht einfach so bleibt. Also ein Polizeigesetz, was nicht zurechtgestutzt werden muss durchs Bundesverfassungsgericht, um dann am Ende in einem zweiten Schnitt wieder genau das ins Polizeigesetz zu schreiben, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Also die Verantwortung für Sicherheitspolitik wird auf das Bundesverfassungsgericht verlagert und das finde ich gerade bei solch delikaten Angelegenheiten wie der Quellenticker, der Online-Durchsuchung und der Präventivhaft schade.
Sie haben da jetzt auch nochmal ein spannendes Stichwort angesprochen, Herr Maaßen. Sie hatten ja auch gesagt, es geht auch um Update der Befugnisse. Wenn wir jetzt über die Quellen TKÜ oder im Volksmund auch Staatstrojaner meistens genannt, also die Möglichkeit, Telefone anzuzapfen, Kommunikationsgeräte anzuzapfen reden. Das wird ja immer so genannt als die als das eine Ding, wo die Strafverfolgungsbehörden wieder neue Befugnisse brauchen, wo sie in der aktuellen Zeit ankommen müssen. Nun gibt es da aber tatsächlich gerade ja auch viele Kritiker, die sagen, das ist ein so umfangreicher Eingriff in die Privatsphäre derjenigen, die da betroffen sind, und dass das in nach den Gesetzen, die ja jetzt im Moment unterwegs sind oder schon erlassen sind, auch in sehr, sehr vielen Fällen möglich ist, darauf zuzugreifen, dass das unverhältnismäßig ist. Sehen Sie das auch so, oder ist das tatsächlich einer dieser Punkte, wo dann so ein Update mal gelungen ist?
Also Sie haben einen richtigen Begriff genommen, nämlich den Begriff der Verhältnismäßigkeit. Also jede Befugnis muss mit Blick eben auf den Tatbestand, für den die Befugnis eingesetzt wird, in einem Verhältnis stehen, im angemessenen Verhältnis stehen. Was Bayern wollte, war und sich selbst geschaffen hat, ich sage mal, ein voller Werkzeugkasten. Da komme ich auf einen Punkt zu, den Herr Kuhle vorhin angesprochen hatte, nämlich, dass in einem einzigen Vorgang nur eine Befugnis mal angewandt worden ist. Ja, das wird wohl so gewesen sein. Ich sage Ihnen mal, was ich selbst erlebt habe. Ich habe in den letzten 10 Jahren kein einziges Mal einen Wagenheber einsetzen müssen. Gleichwohl fahre ich nicht ohne Wagenheber los, weil ich der Auffassung bin, es kann immer wieder passieren. Und den Wagenheber, den nehme ich nicht jeden zweiten Tag raus, um zu sehen, ob er funktioniert, und fahre dann gleichwohl meinen Kotflügel höher, um zu sehen, ob der immer noch funktioniert oder so. Ich habe den die ganze Zeit nicht angewandt. Ich will auf Folgendes hinaus: Wenn die Polizei zeitgerecht ausgestattet sein soll, dann darf sie nicht nur einen Hammer haben. Dann muss sie die Möglichkeiten haben, die sie braucht, auch in speziellen Fällen. Auch auf die Gefahr hin, dass sie diese Befugnis nur ganz, ganz selten einsetzen muss. Aber wenn dieser eine Fall da ist, braucht die Polizei auch diese Befugnis. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass gerade bei ganz speziellen und hochsensiblen Befugnissen, die in ganz besonderer Weise auch bürgerrechtsrelevant sind, der Einsatz dieser Befugnis auch ganz besonders flankiert werden muss. Mit Richtervorbehalt und. Aber ich bin gleichwohl der Auffassung, diese Befugnis muss dann einfach da sein, um diesem speziellen Fall, der einmal auftreten könnte, gerecht zu werden. Dann wollte ich gerne noch etwas sagen zu dem Begriff Musterpolizeigesetz, um einfach auch deutlich zu machen, es wird sich niemals um ein, sagen wir mal, Gesetz handeln. Ja, es ist ein Nichtgesetz, sondern es wird ein IMK-Beschluss sein. Es hört sich an, als ob das ein beschlossenes Gesetz wäre, aber es ist nichts anderes als ein Entwurf. Ein Non-Paper, könnte man sagen, dass die Innenministerkonferenz beschließt. Ein Beschluss der Innenministerkonferenz ist eine politische Entscheidung. Man kann sich dran halten oder nicht. Keine gesetzliche Bindungswirkung. So war es auch 1967 gewesen. Die damaligen Innenminister haben ein Musterpolizei in Anführungszeichen Gesetz beschlossen, was natürlich kein Gesetz war, sondern ein Non-Paper war. Und sie haben es weitestgehend nicht umgesetzt. Aber ich bin bei Herrn Kuhle, ich bin nämlich auch der Meinung, wir brauchen, ich sage mal, polizeiliche, gesetzgeberische Korsettstangen in Deutschland. Wenn ich sage Korsettstangen, heißt es, die Polizeien in Deutschland müssen nach einheitlichen Regeln aufgebaut sein und einheitliche Befugnisse haben, im Großen und Ganzen. Und das sollte jedenfalls bundesgesetzgeberisch vorgegeben werden. Dass es jedenfalls kein Drei-Klassen-Polizeirecht gibt. Man kann die Klassen unterschiedlich bewerten, datenschutzrechtlich oder sicherheitsrechtlich. Aber es kann nicht sein, dass die Bayern was völlig anderes haben als die Schleswig-Holsteiner und die Thüringer was anderes als die Saarländer. Da bin ich der Meinung, müssen durchaus Korsettstangen eingezogen werden. Was Quellen-TKÜ angeht, komme ich auf mein Eingangsbeispiel auch zurück. gute alte Zeit mit der Deutschen Bundespost, wo man abhören konnte, wenn man durfte, wenn man die Befugnis hatte. Und wo ich sage, heute brauchen wir auch die Notwendigkeit, diese Informationen zu bekommen. Ich bin auch nicht so naiv und sage, das, was wir in den 80er, 90er Jahren konnten, können wir heute auch. Es geht nicht, auch aufgrund der unterschiedlichen Kryptierungsmöglichkeiten werden wir diese, ich sage mal, gute alte Zeiten nie wiederbekommen. Aber wir müssen jedenfalls etwas mehr Licht in das Dunkle bekommen und diese Online-Durchsuchung ist natürlich ein derartiges Instrument. Was in dem Zusammenhang noch, hat der Kuhle vorhin auch richtig gesagt, eine hundertprozentige Sicherheit werden wir in Deutschland nicht bekommen. Ich bin auch immer wieder überrascht, dass es immer wieder Politiker gibt, und da benutze ich den Ausdruck wirklich vorsätzlich, bewusst, die populistisch antreten und sagen, wir können es, wir können hier in großem Umfang Sicherheit herstellen. Man muss, denke ich, als Politiker insoweit auch ehrlich sein und den Menschen reinen Wein einschenken und sagen, bei den jetzigen Befugnissen, bei der Ausstattung der Polizei können wir viel erreichen. Aber wenn es eine 98-prozentige Sicherheit geben sollte, da wären wir fast so wie Nordkorea und das will auch keiner. Und das muss man den Menschen in Deutschland wirklich auch sagen.
Darf ich Ihre Metapher mit dem Wagenheber vielleicht noch mal ein bisschen anzweifeln? Und zwar in dem Sinne, der Wagenheber, wenn Sie den mitnehmen, das nimmt ja niemandem was weg. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, als Bevölkerung haben wir entschieden, die Autos dürfen alle nur noch 50 km/h fahren, weil dann weniger Menschen sterben, ist ja ein Sicherheitsgewinn. Und dafür bauen wir jetzt auf allen Straßen irgendwelche Stopper ein, wodurch sich aber die Autos schneller abnutzen und vielleicht auch ab und zu mal kaputt gehen, wenn man Pech hat. Das heißt, ich nehme den Autobesitzern was weg, mache ihr Auto ein bisschen kaputt, sage aber, dadurch gewinnen wir an Sicherheit. Das ist ja vielleicht eher so die passende Metapher, weil wenn ich jetzt den Staatstrojaner einführe, bringt er ja gewisse Risiken mit sich.
Wenn Sie den Staatstrojaner einsetzen, bringt er an und für sich keine Risiken mit sich. Das ist nicht so, dass die Polizeien das dürfen, was der BND bisher darf. Eine strategische Fernmeldüberwachung zu betreiben, indem er sozusagen Finger in den Datenstrom setzt und alles rausgreift, was er braucht, sondern die Polizeien wie die Inlandsdienste gehen mit der Harpune vor. Und zwar heißt das, wenn sie einen entsprechenden Auftrag haben, das heißt eine Genehmigung durch einen Richter oder eine Genehmigung durch eine G10-Kommission, dürfen sie zu einer bestimmten Zielperson diese Daten herauswischen. Das ist in diesem Falle dann die Gefahr, die sich realisiert, aber es ist dann auch eine begründete Gefahr mit Blick auf die Bürgerrechte.
Ich habe das Gefühl, Herr Kuhle möchte Ihnen widersprechen.
Wagenheber. Also ich glaube, wir haben ja jetzt gleich eine Frage, aber ich will trotzdem zum Wagenheber vorher was sagen, weil im konkreten Fall das Mitführen des Wagenhebers dazu führt, dass eine Schraube locker ist. Und das ist das Problem beim Staatstrojaner. Denn um den Staatstrojaner einzusetzen, ich mag die Begrifflichkeit eigentlich nicht so, weil man sich eigentlich angucken muss, welche Befugnis steht genau dahinter und wie weitgehend ist sie. Wir müssen zunächst uns vergegenwärtigen, dass, und da haben Sie recht, eingangs natürlich der Bevölkerung und auch den Sicherheitsbehörden und auch uns als politisch Verantwortlichen klar sein muss, wenn in der analogen Welt das Abhören eines analogen Telefongesprächs mit bestimmten Voraussetzungen möglich ist, dann muss auch das Abhören eines über Webtelefonie geführte Telefongespräch in irgendeiner Weise möglich sein. Das Problem ist, wenn man das über einen Staatstrojaner macht, also zum Beispiel mit einer Quellentelekommunikationsüberwachung, dann führt die Verschlüsselung dazu, dass man schon an der Quelle die Kommunikation abgreifen muss und damit auf das jeweilige Gerät eindringt und damit mehr kann als in der analogen Welt. Und das ist das eigentliche Problem, was wir technisch lösen müssen, wo ich bisher keine Antwort darauf habe, wie es sichergestellt werden kann, dass der Staatstrojaner, der das macht, dann eben nicht auch gleichzeitig auch die Cloud-Daten auf dem jeweiligen Handy auslesen kann und die entsprechenden Gesundheitsdaten theoretisch auslesen kann. Also dass durch die Quellen-TKÜ und die Online-Durchsuchung technisch mehr möglich ist als durch die Überwachung in der analogen Welt. Das ist das Problem. Also es ist nicht weniger Überwachung als früher, sondern es ist mehr Überwachung als früher durch die Digitalisierung.
Aber mit Bezug auf eine bestimmte Zielperson. Es ist nicht so, dass der Staatstrojaner, wie Sie sagen, hier flächendeckend auf 80 Millionen Menschen oder 120 Millionen Handys verteilt wird, sondern es geht um einzelne Personen. Es kann eine Person sein, es können ein paar Dutzende Personen sein und zu jeder Person muss eine Genehmigung vorliegen.
Richtig.
Aber Sie haben natürlich recht, dass natürlich mit dieser neuen Befugnis nicht das abgebildet werden kann, was man in der analogen Welt konnte, nämlich nur die Sprache und nur die SMS abzugreifen, sondern die Sicherheitsbehörden haben mehr Möglichkeiten. Nur das ist aus meiner Sicht, also dass sie das können, ist aus meiner Sicht keine Rechtfertigung zu sagen, dann dürfen sie auch nicht Sprache und SMS abgreifen, sondern es muss flankiert werden aus meiner Sicht, dass hier nicht missbräuchlich diese Daten von den Sicherheitsbehörden abgegriffen werden. Aber ich muss sagen, es geht nach wie vor um eine Zielperson. Und eine Zielperson ist kein Taschendieb. Und eine Zielperson ist auch nicht derjenige, der die GZ-Gebühr nicht bezahlt, sondern die Zielperson ist, ich sage mal, ein Oberschurke, ein mutmaßlicher Oberschurke, ein Gefährder.
In dem konkreten Fall ist es so, dass die Einsetzung der Quellenticker oder der Online-Durchsuchung setzt ja, das ist richtig, bei der konkreten Anwendung voraus, dass es einen Beschluss gegen den Störer oder gegen den Gefährder gibt, das ist richtig. Es setzt aber auch voraus, dass bei allen Menschen, die ein Smartphone in der Tasche haben, eine Sicherheitslücke offen gelassen wird. Und das ist der Punkt, wo dann eben doch alle Menschen betroffen sind, die einfach nur das Handy in der Tasche haben oder die einfach nur digitale Kommunikation betreiben, warum ich sage, schon das Mitführen des Wagenhebers des Instruments führt zu einem Absinken der IT-Sicherheit, zu einem Vorhandensein von IT-Sicherheitslücken, von denen wir nicht wissen, wie die Sicherheitsbehörden zu ihnen gelangen, bei denen wir keine Kontrollinstrumente haben, keine parlamentarischen Kontrollinstrumente, keine richterlichen Kontrollinstrumente. Und deswegen ist auch der abstrakte Gebrauch der Quellen-TKÜ und der Online-Durchsuchung ein Eingriff in die Bürgerrechte, nicht nur der konkrete. Das ist ganz wichtig. Und deswegen ist auch sozusagen das Argument, ist nur einmal eingesetzt worden, natürlich insoweit nicht überzeugend, als dass die Sicherheitslücken trotzdem dann offen gehalten werden müssen.
Ich möchte jetzt gerne hier nochmal, wir haben schon seit einer Weile einen zusätzlichen Gast hier sitzen, dem ich gerne jetzt auch mal das Wort erteilen würde.
Herzlichen Dank, ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Benedikt Lahme und ich habe so ein bisschen zwei Fragen. Einmal möchte ich nochmal kurz auf den Anfang zurückzukommen. Da hieß ja, Ihre Eingangsfrage eigentlich oder Ihr Eingangsstatement war ja eigentlich, wir haben mehr, Deutschland war noch nie so sicher, so ähnlich, ich mache es jetzt mal ein bisschen kürzer wie jetzt. Das wurde ja so ein bisschen sofort abgebügelt und eigentlich reden wir jetzt wieder nur, wie wir es noch sicherer machen, anstatt dass man da nochmal ansetzt und guckt, brauchen wir es eigentlich? Was macht es notwendig an der Stelle? Und dann auch nochmal zum Wagenheber. Letztendlich finde ich das Beispiel ganz gut, aber ich würde ehrlich gesagt, dann könnte man ja auch wirklich fragen, reicht denn überhaupt der Wagenheber dann aus? Braucht man da nicht auch eine Mobilitätsgarantie, die es ja von einigen Autoanbietern gibt und letztendlich mit der Konsequenz irgendwann zu sagen, nee, Autofahren ist mir eigentlich doch zu unsicher, ich bleib lieber zu Hause. Also letztendlich auf der philosophischen Ebene, wie weit geht's denn dann eigentlich mit der Sicherheit? Weil irgendwo kann ich ja alles rechtfertigen, damit Sie sagten eben 98% oder man kriegt es nicht ganz 100%ig sicher. Letztendlich habe ich aber das Gefühl, irgendwo die Kriminellen werden ja technisch auch irgendwie aufrüsten. Also letztendlich müssen wir ja immer nachrüsten und irgendwo, wo ist denn die Grenze an der Stelle, wo Sie sagen würden, nee, okay, mit der Unsicherheit müssen wir jetzt hier leben.
An wen wollten Sie Fragen stellen?
Ja, letztendlich hier ins Plenum, ja gerne an Sie beide, vielleicht auch an Herrn Kuhle, weil Sie haben ja eben auf dieses Eingangsstatement noch nicht antworten können bezüglich der Sicherheit allgemein oder der Sicherheitssituation allgemein in Deutschland.
Also ich mach's kurz, ich glaube, dass wir feststellen können, dass in bestimmten Bereichen die Zahlen im Bereich der Kriminalität zurückgehen, zu bestimmten Phänomenen der Gewaltkriminalität, übrigens auch der Kriminalität zulasten bestimmter Gruppen, also antisemitische Straftaten beispielsweise, könnte man auch noch sagen, dass diese sozusagen auf einem skandalösen Höchststand schon fast gelandet sind. Also es ist ein ambivalenter Befund, der aber insgesamt dazu führt, dass man sagen kann, also objektiv hat sich da in den letzten Jahren nicht etwas zum Negativen entwickelt. Das stimmt schon. Ich glaube aber, dass die Tatsache, dass die Menschen einerseits ein großes Vertrauen in die Polizei haben, andererseits aber sagen, ich fühle mich unsicher, Grund für uns sein sollte, die Polizei zu stärken und die innere Sicherheit in Deutschland zu verbessern. Und ich glaube, dass man das erst tun sollte durch finanzielle und personelle Ausstattung der Polizei, dann durch Strukturreformen und dann erst sollte man über bestimmte Befugnisse sprechen. Und die Frage ist, an der wir eigentlich gerade sind, ist ja, ist die Freiheitseinschränkung durch Überwachungsmaßnahmen wie die Quellen-TKÜ und die Online-Durchsuchung und die damit verbundenen offenen technischen Fragen, ist mir diese Freiheitseinschränkung zu groß? Ist sie sozusagen auf einem Level, wo ich sie einhegen kann durch bestimmte technische Voraussetzungen oder durch bestimmte Verfahrenshindernisse? Oder sage ich, die Sicherheit obsiegt und ich mache es? Und da sind wir, glaube ich, an bestimmten Stellen unterschiedlicher Auffassung. Und da ist es auch gut, dass in der Politik und Menschen unterschiedlicher Auffassung sind. Aber ich würde die Frage so beantworten, wir müssen etwas tun für die innere Sicherheit durch mehr Polizei, besser ausgestattete Polizei in puncto sozusagen hands-on, strukturelle Reformen und bei den Befugnissen, mal gucken, ob wir die wirklich brauchen.
Ich würde Ihre Frage versuchen, so zu beantworten. Aus meiner Erfahrung, alle handelnden Personen im Sicherheitsbereich in Deutschland haben nicht die Mentalität, dass sie sagen, das brauchen wir. Also da gibt es was Neues und das müssen wir unbedingt haben. Oder ich war jetzt in Israel und die Israelis, die dürfen das, will ich auch haben. Oder die Amerikaner, die CIA oder die NSA oder FBI machen das, will ich auch haben. Ich will damit Folgendes sagen, wir sehen das in Deutschland als Sicherheitscommunity durchaus mit Augenmaß. Die Sicherheitslage in Israel ist eine andere als in Deutschland. Und ich sage mal, auch die Sicherheitskultur, der Wert von Sicherheit und Bürgerrechten ist in den USA und in Großbritannien ein völlig anderer als bei uns. Das muss man auch so sehen, wenn man, ich sage mal, politisch als Behördenleiter, wie ich es gemacht habe, argumentiert. Von daher muss man auch die Kirche im Dorf lassen, wenn es um Befugnisse geht. Ich habe vorhin zunächst einmal dafür geworben, mit Blick auf die Befugnisse einfach zu sehen, dass die Sicherheitsbehörden den Bedarf haben, zu versuchen, den Status quo ante, wie es früher mal war, wiederherzustellen. Durch die Digitalisierung und die Internationalisierung, die Globalisierung sind viele Werkzeuge einfach stumpf geworden. Da versucht man, das wiederherzustellen. Dazu kommen, ich sage mal, neue Herausforderungen, insbesondere im islamistischen Terrorismus, wo ich auch der Auffassung bin, hier müssen wir auch durchaus ein Mehr an Erkenntnissen bekommen. Das heißt, die Möglichkeiten auch, ich sage mal, zukunftsorientiert nutzen. Und damit will ich Folgendes sagen, es geht nicht nur darum, dass man versucht, Status quo ante wiederherzustellen, sondern gerade bei diesen Herausforderungen muss man auch als Sicherheitsbehörde sagen, wir versuchen es auch für uns zu nutzen. Um ein Beispiel zu bringen, aufgrund von Massendatenanalysen und strategischer Fernmeldüberwachung kann man nahezu prognostizieren, ob jemand einen Terroranschlag in Deutschland begehen will, wenn er sich hier in Deutschland aufhält. Das war immer so meine Vision gewesen. Wenn ich meine Datenbank voll habe mit, ich sage mal, Salafisten, hätte Zugang zu den Breitbandnetzen, könnte nachschauen, wer aus Deutschland sich gerade ein Enthauptungsvideo auf einem malaysischen Server anschaut, könnte mir anschauen, wer über Amazon Marketplace sich gerade Rizinusbohnen, 3000 Stück, kauft, bestellt, könnte schauen, wer gerade eine Bombenbauanleitung und ein Rizinus-Kochbuch sich runterlädt. Also wenn ich diese Daten zusammenführe, könnte ich im Grunde genommen vor dem Terroristen, bevor der Terrorist den Anschlag begeht, könnte ich herausfinden, dieser Salafist ist nicht der gewöhnliche Anis Amri, der in die Moschee geht, sondern es ist der Anis Amri, der einen Terroranschlag begeht. Diese Möglichkeiten gibt es heute und es ist die Frage, ob die Sicherheitsbehörden den Schlüssel dafür bekommen, an diese Daten heranzugehen. Die Politik in Deutschland will es derzeit so nicht. Ich kann es nachvollziehen. Ich habe immer gesagt, als Behördenleiter, ich bin kein Bettler. Ich stelle auch keine Forderung. Ich sage, nur wenn wir die Möglichkeiten hätten, könnten wir ein Mehr an Sicherheit gewährleisten. Die Amerikaner können es, die Israelis können es, viele andere können es auch. Und das muss allerdings auch, und da komme ich zu dem Eingangspunkt zurück, in einem angemessenen Verhältnis zur Bedrohungssituation stehen. Bedrohungssituation im Bereich des islamistischen Terrorismus ist nach wie vor hoch, auch wenn ich sagen kann, ist noch vieles gut gegangen. Aber derartige Werkzeuge, Tools, die die Sicherheitsbehörden in Händen hätten, würden natürlich ein Mehr an Sicherheit gewährleisten können.
Ich will nur sagen,
Sie haben ja beschrieben, dass Sie sich die Überwachung der entsprechenden Internet, des entsprechenden Internetverhaltens von Gefährdern wünschen. Und das Problem ist doch nicht, dass die Politik das nicht will, sondern das Problem
Nein, ich habe nicht von Gefährdern gesprochen.
Aber also von einer bestimmten Personengruppe sozusagen. Eine bestimmte Personengruppe, bei der Tatsachen die Annahme rechtfertigen, in Verbindung mit dem Besuch einer bestimmten Website.
Ich würde sogar noch weitergehen. Ich bitte mich jetzt nicht so zu verstehen, dass ich sage, ich fordere das. Also technisch ist es denkbar, dass wenn ich die Daten zusammenführe von Personen, die sich bei Amazon Marketplace was bestellen, ja, Rizinusbohnen, die sich eine Bombenbauanleitung anschauen, die sich ein Enthauptungsvideo anschauen und die in deutschen Datenbanken, ich sage mal, als harmlose Salafisten gespeichert sind, die Person kenne ich. Wenn ich das zusammenführe, habe ich natürlich ein ganz anderes Bild von dieser Person, als ich es vorher hätte.
Das wäre aber weniger als Gefährder.
Das wäre natürlich weniger als Gefährder. Aber wenn ich bisher einen Gefährder in der Datenbank habe oder bisher diese Person in der Datenbank habe, wir hatten rund 40.000 Islamisten in der Datenbank, einer von 40.000, ja, kann man den Leuten nicht hinter die Stirn schauen. Aber mit einem derartigen Tool kann man ins Internet schauen und dann bekommt man eben die Rückmeldung, der Mann ist nicht so ungefährlich, wie wir bisher dachten, sondern bei dem geht was anderes im Kopf vor und er wird möglicherweise einen Terroranschlag begehen. Wenn wir ein derartiges Tool hätten, würden wir im Grunde genommen eine abstrakte Gefahr aufklären und dann erkennen, dass es eine konkrete Gefahr ist.
Also ich hätte große Probleme damit, das schon bei Menschen zu machen, die weniger als Gefährder sind.
Ja,
also
ich verstehe das.
Ich glaube, da muss ich auch die Frage beantworten, ja, das will die Politik nicht. Sie will nicht Menschen, die sich nicht einer sozusagen, nicht der Vorbereitung einer Straftat nähern, die einfach nur eine bestimmte innere Einstellung haben, Salafisten sind oder sonst was, pauschal überwachen. Das ist in Deutschland nicht gewünscht. Das stimmt. Aber ich will auf was anderes hinaus.
Ich wollte nur sagen, es geht ja nicht um Personen, die man hier überwacht, sondern es werden Daten überwacht, die zu einer Person führen. Ja?
Es geht darum, sind die Sicherheitsbehörden, ist die Sicherheitscommunity in der Lage, einen bestimmten Ausschnitt der Bevölkerung, ich würde sagen, es muss sogar noch strenger sein als Gefährder, wahrscheinlich sozusagen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat mit etwas Vorlauf, so in dem Bereich. Ist die Politik in der Lage, den Sicherheitsbehörden zur Verfügung zu stellen, einen bestimmten Ausschnitt aus der Bevölkerung mit bestimmten Überwachungsinstrumenten so zu beobachten, dass bestimmte Taten verhindert werden können? Und da würde ich sagen, gibt es schon eine bestimmte Bereitschaft in der Politik, darüber zu diskutieren. Die Art und Weise, wie darüber diskutiert wird, ist aber aus meiner Sicht unehrlich und orientiert sich rein an Extremen. Es gibt nämlich politische Akteure, die das wollen. Ich nenne jetzt ein Beispiel, das eher aus dem Bereich der Strafverfolgung kommt. Da gibt es aber sozusagen auch gefahrenabwehrrechtliche Ableitungen und das ist das Thema Vorratsdatenspeicherung. Wir haben bei der Vorratsdatenspeicherung ja eine ähnliche Debatte. Wir haben bestimmte Personen, da wäre es sinnvoll, die Verbindungsdaten länger zu speichern, weil ihr Verhalten oder weil ihre Vorbereitungshandlung einer bestimmten Straftat darauf schließen lassen, dass sie etwas vorhaben und man das dann verwenden möchte, um etwas zu verhindern oder hinterher aufzuklären. Jetzt haben wir die Konstellation, dass der Gesetzgeber mehrfach so strenge Gesetze gemacht hat, dass sie nicht aus politischem Unwillen, sondern wegen Verstößen gegen unsere Grundrechte gescheitert sind und dass wir nicht dann weniger machen, 50%, oder wir gucken mal, wie kann man eine Gefährderdefinition einfügen in die entsprechenden Vorratsdatenspeicherungsregelungen, sondern wir haben gar nichts. Und wir warten darauf, dass das Bundesverfassungsgericht etwas sagt. Wir warten darauf, dass in Brüssel etwas entschieden wird. Und statt weniger zu machen im Bereich der Überwachungsbefugnisse, machen wir gar nichts. Und das ist das, was ich kritisiere. Wir machen alles. Wir gehen den bayerischen Weg, schreiben die drohende Gefahr rein, machen die Präventivhaft ohne Beschränkung, koppeln die drohende Gefahr mit der Quellen-TKÜ und der Online-Durchsuchung, haben große verfassungsrechtliche Zweifel. Keiner weiß, was darf er jetzt eigentlich. In den Gesetzen ist eine das finde ich unglaublich, in den Gesetzen, die von unseren Polizeibeamten angewendet werden sollen, ist eine Fußnote, wo drin steht, nicht anwendbar aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom so und so vielten. Das ist doch keine tragfähige Sicherheitsarchitektur mit Blick auf die Rechtsgrundlagen. Und deswegen sollte man sich ein Stück weit zurücknehmen. Und ich würde mir das von bestimmten politischen Akteuren im Parlament wünschen, dass man verhandlungsbereit ist und zurückgerät sozusagen in den Bereich der legislativen Verantwortung und das nicht alles delegiert auf die Gerichte. Das fällt mir immer bei der Vorratsdatenspeicherung auf. Ich weiß, es ist ein anderer Bereich, aber der Diskursmechanismus ist ein ähnlicher und das würde ich mir anders wünschen.
Würde ich mir auch anders wünschen. Cool. Nein, ich bin auch der festen Überzeugung,
Viele Themen im Bereich der inneren Sicherheit sollten nicht über die Medien diskutiert werden. Wenn sie in den Medien diskutiert werden, kann man sagen, ist das Thema schon fast tot. Weil dann schaukelt man sich gegenseitig hoch. Und dann ist es so, wie Sie sagen, entweder geht es dann zum Bundesverfassungsgericht oder jemand will einen Skalp haben. Das heißt, es muss nachgegeben werden auf einer Seite.
Ich glaube schon, dass über die Medien diskutiert werden muss, genauso wie im Parlament diskutiert werden muss. Und das ist, finde ich, sieht man gut an diesem Beispiel der Sicherheitslücken. Es ist ja auch schwierig, ja, für Vertreter der Grünen, für Vertreter der FDP, für Vertreter der Menschen, die jetzt gerade vor dem Bundesverfassungsgericht heute und morgen gegen die Fernmeldeaufklärung des BND im Ausland klagen, eine puristische Darstellung des Umgangs mit Sicherheitslücken zu machen. Also zu sagen, es darf keinen Gebrauch von Sicherheitslücken durch die Behörden geben. Wir wollen, dass sozusagen solche Anpassungen an, wie Sie es nennen, die gute alte Zeit, für alle Zeit unmöglich sind. Das ist natürlich eine harte Haltung. Man könnte aber natürlich eine Diskussion darüber beginnen, unter welchen Umständen kann eine Sicherheitslücke für eine bestimmte Zeit offen gehalten werden. Unter welchen Bedingungen betrifft sie vielleicht nur bestimmte Gruppen. Aber diese Diskussion muss transparent geführt werden. Im Parlament, in den Medien, es muss sozusagen auch in der Öffentlichkeit den Menschen, deren IT-Sicherheit zur Disposition steht, klar sein, worum geht es da. Und ich glaube, dass wir da, und ich glaube, das meinen Sie auch, ein Stück weit eine ritualisierte Debatte erleben bei neuen Sicherheitsbefugnissen. Ja, dann schreien die einen, das wollen wir nicht, die anderen schreien, es ist noch viel zu wenig. Ja. Und am Ende landet man dann in Karlsruhe. Ja. Statt einfach mal in Ruhe zu überlegen, aber das geht natürlich auch, mit medialer Begleitung und die braucht man auch.
Wir haben hier noch einen Gast, der auch noch mal eine Frage stellen möchte.
Ja, es sind eigentlich zwei Bereiche, die mich gerade in der ganzen Diskussion sehr beschäftigt haben. Das eine ist das Reduzieren auf die gute alte Zeit oder alternativ auch andere Länder, sei es Israel oder die USA. Also in der guten alten Zeit der 70er und 80er Jahre hatten wir eine Vielzahl von Anschlägen in Deutschland, die nicht verhindert wurden mit den Methoden. Und auch in den USA oder in Israel haben wir eine Vielzahl von Anschlägen, auch in der Zeit, in der schon diese ausgefeilten Methoden im Einsatz waren und sind. Und auch damit war das ja offensichtlich und ist es offensichtlich nicht hundertprozentig herzustellen. Insofern weiß ich nicht, ob das als Argumentationsgrundlage so hundertprozentig zutrifft, wäre meine Nachfrage an den Dr. Maaßen. Und insgesamt stelle ich immer fest, wir beklagen Auseinanderdriften von der tatsächlich festgestellten Kriminalität, die wahrscheinlich nicht gestiegen ist, und dem Sicherheitsgefühl, was runtergegangen ist. Und als Reaktion darauf werden polizeiliche Maßnahmen verschärft. Oder ist das zumindest die Idee, die wir jetzt ja die ganze Zeit hier diskutiert haben? Wäre nicht eigentlich der Punkt anzusetzen ganz woanders, nämlich bei dem, was ja auch schon reichlich diskutiert wurde in der Öffentlichkeit, zu sagen, das ist eigentlich gar kein polizeiliches Problem, sondern ein Wahrnehmungsproblem, was durch Medien, durch Social Media, durch eine 24-7-Taktung auch in einem sehr hektischen Nachrichtenbetrieb, der sich deutlich verändert hat, dass dort eigentlich die Ursachen dieses Auseinanderklaffen sind und denen kann ich ja mit keinem Polizeigesetz der Welt beikommen.
Also zu der ersten Frage, so sehe ich das nicht. Also in den 70er, 80er Jahren hatten wir natürlich Telekommunikationsüberwachung gehabt und die Telekommunikationsüberwachung hatte auch ihre guten Ergebnisse gehabt. Es sind eine Reihe von Anschlägen vereitelt worden. Es haben Wohnraumüberwachungen damals stattgefunden, auch im Rahmen des damals geltenden oder noch heute noch immer geltenden Rechtes. Dass, wenn Anschläge und schwere Straftaten stattfinden, ist es aus meiner Sicht nicht der Beleg dafür, dass es gar nicht funktioniert, sondern, wie wir gerade auch diskutiert haben, wir leben eben in einem imperfekten Sicherheitssystem. Und das wollen wir auch. Wir wollen keine hundertprozentige Sicherheit, weil wenn wir eine hundertprozentige Sicherheit hätten, hätten wir ein quasi totalitäres System, was keiner will. Das heißt, wir müssen ein bestimmtes Risiko als eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft eingehen und wir müssen uns auch immer wieder fragen, das macht der Kuhle ja im Parlament, muss sich streiten mit den anderen darüber, welches Maß an Risiko ist man bereit einzugehen. Die CDU, meine Partei ist nicht bereit, große Risiken einzugehen, weil sie auch eine andere Klientel vertritt. Aber man muss natürlich sich auch immer vor Augen führen, wir müssen versuchen, auch ein Maximum an Freiheitsrechten zu gewährleisten für die Menschen, die sich gefährdet fühlen. Ja, und haben wir vorhin auch gesagt, wenn man sich nicht mehr auf die Straße traut, wenn man Angst hat, abends in die U-Bahn zu steigen, sind auch Freiheitsrechte letztendlich gefährdet. Kurzum, ich bin der Meinung, die Technik, die wir in den 70er, 80er Jahren hatten, hatte ihre Erfolge gehabt, konnte natürlich nicht ausschließen, dass es auch damals Terroranschläge und schwere und schwerste Straftaten gegeben hat. Wahrnehmungsproblem in Teilen ja, was Sie gesagt haben, insbesondere hier die sogenannten neuen Länder. Wenn man da auf die Straftatenstatistik schaut, ist es insgesamt noch relativ moderat im Vergleich eben zu den Hotspots oder zu den großen Ballungszentren. Aber auch da sieht es unterschiedlich aus. Ich war jetzt häufig in Thüringen im Wahlkampf gewesen, habe mir die polizeiliche Kriminalstatistik da angeschaut. Da sind die Zahlen durchaus in den letzten Jahren im Bereich der Gewaltkriminalität nach oben gegangen. Leute empfinden das teilweise personenbezogen, wenn die dann in der Zeitung lesen, dies und jenes hat stattgefunden und bekommen dann Angst. Ich bin der Meinung, man muss beide Wege gehen. Zum einen Aufklärung, in die Richtung, glaube ich, haben Sie auch argumentiert, versuchen den Leuten ein Stück weit die Angst zu nehmen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich das auch ernst nehmen und muss im polizeilichen Bereich auch aktiver sein, zum Beispiel, wie wir auch sagten, Personal auf die Straße zu bringen, aber auch mit Blick, ich sage mal, auf Holzgewehre, nämlich die Technik der 70er, 80er Jahre, befugnismäßig, wie ich sagte mal, nachrüsten.
Also ich beantworte die Frage, ob wir überhaupt was tun können angesichts dieser Zahlen oder ob die Tatsache, dass es sich möglicherweise um Wahrnehmungsprobleme handelt, dazu führt, dass die Politik eigentlich ein Schattenboxen durchführt und man eigentlich gar nichts machen kann. Ich glaube, ein Stück weit liegt die Antwort schon in dem Bekenntnis, dass wir uns zu einem Risiko bekennen müssen, dass es in einer freiheitlichen Gesellschaft gibt. Wir müssen aber, glaube ich, nicht nur defensiv deutlich machen, dass es ein Risiko gibt, in einer freiheitlichen Gesellschaft zu leben, in der es keine hundertprozentige Überwachung gibt, sondern es gibt auch einen Wert, in einer freiheitlichen Gesellschaft zu leben. Und der Wert einer freiheitlichen Gesellschaft ist, dass ich einen Raum habe, und das ist eine große Errungenschaft gegenüber totalitären Regimen, gegenüber Regimen, die heute auf der Welt bestehen, Oppositionelle aushorchen und sozusagen versuchen, die Gedanken auszuforschen, die Menschen haben. Und dieser Wert ist, dass ich einen Raum habe, in den ich mich für mich zurückziehen kann und nachdenken kann, in dem ich reflektieren kann und dass es einen Bereich gibt, der für Ausforschung durch den Staat absolut, nicht relativ, sondern absolut tabu ist. Und das ist eine zivilisatorische Errungenschaft, die es in auf deutschem Boden und auch auf europäischem Boden in der Mehrheit der Geschichte nicht gegeben hat. Und damit sind wir sozusagen an einem Punkt angelangt, den es zu verteidigen gilt, nicht aus der Haltung heraus, ach naja, es gibt ja immer ein Risiko von Straftaten, wir können nicht genug machen, sondern aus der selbstbewussten Haltung heraus, es ist auch wert für diesen freiheitlichen Staat, sich einzusetzen. Und Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung sind nicht sozusagen nur die kleinen Schwestern der Schutzpflicht, die auf die körperliche Unversehrtheit gerichtet ist, sondern die gehören auch zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung dazu. Es gibt ja mal Politiker, die sagen, also ich mache Sicherheitspolitik und deswegen verteidige ich unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und deswegen wollen wir möglichst viele Befugnisse und möglichst viel Polizei und das ist dann Innenpolitik. Aber zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung gehören ja informationelle Selbstbestimmung und Privatsphäre auch dazu. Das sind ja auch Verfassungsgüter. Und das selbstbewusst in den Vordergrund zu stellen, das machen wir, glaube ich, viel zu wenig. Zwei Punkte kann die Politik aber noch machen. Das eine ist Polizeipräsenz im öffentlichen Raum. Ich glaube, wenn man zu denjenigen gehört, die sich im Zweifel gegen die Einführung einer zweifelhaften Polizeibefugnis oder anderer Sicherheitsbefugnisse entscheiden, dann muss man auch sagen, was man stattdessen will. Und ich glaube, dass Menschen im öffentlichen Raum teilweise wahrnehmen, dass es in den letzten Jahren, das liegt auch am Stellenrückgang bei der Polizei, einmal im ländlichen Raum, aber auch an Kriminalitätshotspots mehr Polizeipräsenz geben könnte. Also jemand, der ansprechbar ist, jemand aus Fleisch und Blut, der eine Abwägung trifft, der ausgebildet ist, das würde, glaube ich, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung steigern und auch die tatsächliche Sicherheit. Und einen dritten Aspekt, den ich noch einführen will, ich glaube auch, dass Stadtplanung und Prävention etwas ist, was man machen kann. Wir haben ja angefangen zu sprechen über den öffentlichen Personennahverkehr. Wir haben gesprochen darüber, dass Menschen sich in bestimmten Bereichen nicht mehr auf die Straße trauen. Sie können durch Begrünung, durch Beleuchtung, durch das in die Öffentlichkeit bringen von versteckten Räumen massiv etwas tun für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und auch für die tatsächliche Sicherheit, letzter Aspekt. Es gibt Studien darüber, inwieweit es sich auf die Kriminalität in einem bestimmten Stadtteil auswirkt, wie nah dieser Stadtteil am Stadtzentrum ist und wie gut er angebunden ist ans Stadtzentrum. Und natürlich kann sich die Politik darüber Gedanken machen. Und wenn man das macht, dann braucht man auch weniger Befugnisse.
Dazu vielleicht noch eine Frage. Ich habe ein Parteikollege von Herrn Kuhle, der ehemalige Innenminister Gerhard Baum, hat vor gar nicht so langer Zeit gesagt, hat sich auch zu dem Thema geäußert, zur empfundenen Gefahrenlage, und er hat gesagt, die Angst der Bevölkerung wird nicht moderiert, sie wird noch geschürt, um daraus irgendwie politisch Kapital zu schlagen und gewisse Dinge durchzubringen. Sehen Sie beide das auch so, dass wir zu viel Wert legen oder zu viel das Augenmerk darauf legen, was eigentlich alles schiefgehen könnte oder vielleicht auch manchmal tut, als auf das, was eigentlich gut läuft in der Sicherheit?
Also wenn ich angesprochen bin, es besteht generell, glaube ich, im politisch-medialen Bereich so der Hang dazu, dieses Thema, aber jetzt denke ich auch an ein anderes Thema, wie Klima aufzuheizen. Ja, immer auch in Extremen zu denken, was alles passieren kann. Ich glaube aber auch, unbesehen dessen, ist eben die Sorge in manchen Teilen der Bevölkerung einfach da, dass sie Angst vor Kriminalität haben, Opfer von Kriminalität zu werden. Ich glaube, als Politiker oder aber auch als Behördenleiter muss man so verantwortungsvoll sein, mit den Tatsachen so umzugehen, dass das Verwenden der Tatsachen nicht zu einer weiteren, ich sag mal, Hysterie führt.
Also, was Gerhard Baum sagt, stimmt meistens. Udo Di Fabio hat das mal genannt, die Lust am antizipierten Ausnahmezustand. Ich habe das versucht, eingangs auch deutlich zu machen, dass ich die für einen schlechten Ratgeber halte, um dieses Zitat noch weiter zu bemühen. Die tatsächliche Sicherheitslage im Land, auch die Wahrnehmung der Sicherheitslage durch die Bevölkerung, die tatsächliche Situation der Polizei, die strukturellen Probleme, die sich gezeigt haben, beispielsweise durch den Anschlag am Berliner Breitscheidplatz, beispielsweise durch den sogenannten NSU, das ist sollte der Ausgangspunkt sein für unsere Sicherheitspolitik. Das, was in der Vergangenheit passiert ist, das, was falsch gelaufen ist, und daraus sollten wir unsere Schlussfolgerungen ziehen in personeller Hinsicht, in struktureller Hinsicht und meinetwegen moderat auch in puncto Befugnisse. Einige Beispiele habe ich genannt. Aber vom Schlimmsten auszugehen ist sicherlich der falsche Ratgeber, weil man mit kühlem Kopf viel besser die Sicherheitspolitik gestalten kann, als wenn man sich zu stark darüber aufregt, und deswegen halte ich das, halte ich diese Lust am antizipierten Ausnahmezustand für einen schlechten Ratgeber, dem man nicht folgen sollte.
So, ich würde sagen, wir haben jetzt noch Zeit für eine Frage. Da vorne sitzt noch jemand dem würde ich dann auch gerne nochmal das Wort geben.
Ja, mein Name ist Christoph Ernisti. Ich würde eigentlich gerne nur zwei Fragen stellen. Also erstmal würde ich Ihnen ganz gerne danken für diese sehr sachliche Diskussion. Also sachlich insofern, als dass man wirklich merkt, welche Sachkompetenz Sie in diesen Fragen haben, die ich nämlich nicht habe, weil ich mich mit ganz anderen Dingen beruflich und inhaltlich beschäftige. Aber ich möchte ganz gerne zwei Fragen stellen. Und zwar einmal die Frage, ob Sie vielleicht nicht doch auf eine gewisse Art und Weise die Sache falsch diskutieren, wenn wir über die Frage der Kriminalität reden. Denn die Frage ist ja, und Sie, Herr Maaßen, haben das ja ganz klar formuliert, es geht um die Gefahrenabwehr. Und da würde mich doch mal als Bürger interessieren, von welcher Kriminalität geht eigentlich die meiste Gefahr für die Gesellschaft aus? Und die meiste Gefahr für die Gesellschaft und der größte Schaden für die Gesellschaft geht wohl ganz eindeutig von der Wirtschaftskriminalität aus. Ich habe mir jetzt vor kurzem einen netten Dokumentarfilm angesehen, der heißt Alkohol, der große globale Rausch. Und da geht es unter anderem um einen Pharmakologen, der die britische Regierung beraten hat mit der Frage, welche Droge fügt der Gesellschaft den größten Schaden zu. Der Mann hat da 5 Jahre wissenschaftliche Arbeit reingesteckt und hat am Ende festgestellt, es ist der Alkohol. Und dafür wurde er gefeuert. Also das ist eben die Frage, nicht? Also die subjektive Kriminalität und wirklich die objektive Gefahr für die Gesellschaft, das ist meine eine Frage. Und die andere Frage ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, also ich verstehe Sie sehr gut, Herr Maaßen. Ich meine, Sie sind ja letztlich als Vertreter oder ehemaliger Vertreter des Bundesverfassungsschutzes hier. Das heißt, es geht um terroristische Gefahren, es geht um Gefährderpotenzial. Bloß auf der anderen Seite ist doch die Frage, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Und jetzt komme ich mal zu dem, was ich so beruflich mache. Ich bin viel in Krisen- und Kriegsgebieten unterwegs gewesen und ich lebe noch immer. Die Frage ist doch, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf dem Breitscheidplatz sterbe oder morgen auf dem Weg mit dem Fahrrad zu meinem Büro hier in Berlin-Mitte, nicht? Und welche Risiken können wir zum Wohle der Bürger, der Mehrheit der Bürger dieses Landes wirklich effektiv senken? Und damit nochmal meine letzte Feststellung. Irgendjemand sprach von der Reissierung der guten alten Zeiten. Das ist, glaube ich, 1970 oder 72 gewesen. Da war ich irgendwie noch ein kleiner Junge. Da gab es einen der schlimmsten Terroranschläge hier in Deutschland. Und dabei ist, ich sage das jetzt mal ganz leger, der größte Teil der Nationalmannschaft der Israelis hops gegangen. Und wir hatten keine Möglichkeit, das zu verhindern. Wir waren ohnmächtig und daraus hervorgegangen ist die GSG 9. Also die guten alten Zeiten waren vielleicht doch nicht ganz so gut.
So, ich glaube, das war jetzt ein bisschen schwierig, da die konkrete Frage rauszu...
Die letzte konkrete Frage war eigentlich die, wie hoch ist prozentual wirklich die Gefährdung für mich als Normalbürger, dass ich auf dem Breitscheidplatz sterbe? Und welche Maßnahmen rechtfertigt das wirklich zur Einschränkung meiner bürgerlichen Freiheit? Ich hoffe, das ist ein bisschen konkreter.
Also ich... antworte mal auf das erste, weil mir ein Aspekt gerade noch eingefallen ist und Sie ja fragen, inwieweit trifft sozusagen die Wahrnehmung der Bevölkerung die tatsächlichen Gefahren. Und ich glaube, die Wahrnehmung der Bevölkerung hängt, das habe ich gerade schon ausgeführt, zum einen an der Präsenz der Polizei und der Sicherheitsbehörden. Es hängt aber zum anderen auch an bestimmten Erfahrungen, die man selber oder die im Umfeld gemacht werden, bei der Auflösung von Alltagskriminalität. Sie haben als Beispiel die Wirtschaftskriminalität genannt. Es können Betäubungsmitteldelikte sein, Dinge, die man im Alltag erlebt, ein gestohlenes Fahrrad oder ganz aktuell eine Morddrohung gegen einen Kommunalpolitiker oder eine Kommunalpolitikerin. Und dann gibt es ganz viele Menschen, die zum ersten Mal überhaupt in Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden geraten. Man muss an dieser Stelle ein bisschen Gefahrenabwehr und Strafverfolgung miteinander vermengen, weil man natürlich dann zur Polizei geht, um die Anzeige zu machen. Und dann erfahren ganz viele dieser Menschen, dass ein solches Verfahren einfach eingestellt wird oder dass keine Möglichkeit besteht, den Urheber einer solchen Drohung zu ermitteln oder dass es wahnsinnig lange dauert. Und ich glaube, dass die Dauer von Strafverfahren die Präsenz nachweisbarer Erfolgsmeldungen auch sozusagen in der Alltagskriminalität, dass das ein bisschen zu kurz kommt. Und deswegen wünsche ich mir eine stärkere personelle Ausstattung und auch ja eine stärkere digitale Kompetenz bei den Gerichten, bei den Strafverfolgungsbehörden. Wenn sozusagen, ja, also das ist ja, funktioniert ja alles sehr gut mit den preußischen Verwaltungsgrundsätzen aus dem 19. Jahrhundert, aber es funktioniert eben leider so gut in unseren Sicherheitsbehörden, dass es da im Grunde genommen keine Veranlassung gibt, etwas dran zu ändern. Und dann wird da halt der Tweet ausgedruckt und abgeheftet und dann geht er ins Umlaufverfahren. Aber eine digitale Kompetenz bei den Sicherheitsbehörden, das würde, glaube ich, dazu führen, dass die Akzeptanz unserer Sicherheitsbehörden und dass die Wahrnehmung, dass das steigen würde. Und weil Sie die Wirtschaftskriminalität ansprechen, es ist ja so, dass man sozusagen in einer Hand abzählen kann, wenn Sie mehr Steuerfahnder einstellen, dann führt das am Ende dazu, dass mehr Steuereinnahmen generiert werden, weil sozusagen Straftäter dingfest gemacht werden. Also das hängt schon auch an den Personen. Und zur guten alten Zeit will ich abschließend sagen, ich glaube, dass alle Zeiten sozusagen ihre Anschläge und ihre Sicherheitsereignisse hatten, die zu einem Umdenken in der Sicherheitsarchitektur geführt haben. Und Sie haben die Gründung der GSG 9 als Beispiel genannt. Ich glaube, dass der Anschlag am Berliner Breitscheidplatz in Verbindung mit der Aufdeckung des sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes zu einem Umdenken beim Sicherheitsföderalismus, übrigens auch im Bereich des Verfassungsschutzes, längst hätte führen müssen. Es sind Dinge passiert, kann man alles auch sozusagen noch weit ausdiskutieren. Aber das ist eine Lehre, die bisher nicht in dem Maße gezogen wurde, wie man es hätte machen müssen. Und das ist ein Problem, das auf einem anderen Blatt steht als Gefahrenabwehr, aber es gehört zur Gesamtwahrnehmung dazu.
Ich greife jetzt auch nochmal Ihren Ball auf gute alte Zeit. Ich habe den Ausdruck mit Blick eben auf die, ich sage mal, Befugnislage der 70er, 80er Jahre verwendet, nicht auf, mit Blick jedenfalls auf die generelle Sicherheitslage, die damals anders war. Sie sprachen an den Anschlag auf die israelische Olympiamannschaft 1972. Aus meiner Sicht ist das Ereignis symptomatisch für deutsche Politik. Ich kann mich noch erinnern, dass damals unter Innenminister, ich glaube Genscher war das gewesen, die Polizisten keine Waffen hatten, sind ohne Waffen ins Olympische Dorf gegangen. Wir wollten unsere ausländischen Gäste ja nicht erschrecken mit Waffen. Wir hatten natürlich keine GSG 9, noch nicht mal Vergleichbares, auch bei der Münchner Polizei. So, und dann wurde nach diesem verheerenden Anschlag, wurde danach, plötzlich war die GSG 9 da. Und Sie haben zutreffend, Herr Kuhle, auf NSU hingewiesen, Sie haben zutreffend auf Breitscheidplatz hingewiesen. Ich kann nur sagen, was NSU angeht, bevor ich mein Amt übernommen hatte, hatte jemand entschieden, die Abteilung Rechtsextremismus im BfV wird aufgelöst, brauchen wir nicht mehr. Es wird zusammengelegt mit Linksextremismus, wir haben hier Sparpotenzial. Als ich ins Haus kam, wurde die neue Abteilung Rechtsextremismus aufgebaut. So, ich will damit sagen, immer muss etwas passieren. Und dann kommen dann aus den Schubladen heraus dann Vorschläge, aber meistens das Vorschläge, die auch übers Ziel hinausschießen, weil dann kommt der Überbietungswettbewerb und dann müssen wir hier noch ein Viertelfund mehr haben und da vielleicht noch etwas. Aber dass man vielleicht im Vorfeld mal auch auf die Fachleute hört und sagt, also hier in die Abteilung Rechtsextremismus aufzulösen, ist dummes Zeug, man kann woanders vielleicht sparen. Oder dass man vielleicht schon im Vorfeld gesagt hätte, wir brauchen mal eine Sondereinheit bei der Polizei in München oder bundesweit vorgehalten, damit so etwas wie bei den Olympischen Spielen 1972 nicht passiert. Darauf hätte die Polizei, die Politik eigentlich damals auch schon kommen können. Das ist für mich jedenfalls symptomatisch, was deutsche Politik angeht, leider. Sie haben die Frage gestellt, von welcher Kriminalität geht die größte Gefahr aus? Da muss ich zurückfragen oder sagen, was ist schlimmer, Pest, Cholera, Krebs oder Herzinfarkt? Viele Kriminalitäten sind gefährlich auf unterschiedliche Art und Weise. Ein Cyberangriff kann hier die Infrastruktur lahmlegen, kann zu einem Blackout führen, dass hier eine ganze Woche lang das Land dunkel ist. Ein Terroranschlag tötet, ich sage mal in Anführungszeichen, nur Menschen. Ja, 10 Leute sind tot, 20 Leute sind tot, der Staat funktioniert aber. Extremismus kann dagegen ein schleichendes Gift sein, nimmt man so nicht wahr, aber wenn Extremisten in, ich sage mal, Schaltstellen sind, dann ihre extremistische Politik verbreiten, ist das ebenso eine Gefahr für die Stabilität des Landes. Und letztendlich der gewöhnliche Wohnungseinbruch betrifft zwar nur den Einzelnen oder die Einzelnen, ist aber ein Schockerlebnis für die Betroffenen und kann dazu führen, wenn es wiederholt vorkommt, dass, ich sage mal, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe und oftmals wird dann, ich sage mal, der untere oder der normale Mittelstand betroffen, dass diese Leute am Funktionieren des Staates zweifeln. Und das ist aus meiner Sicht genauso gefährlich. Wirtschaftskriminalität ist gefährlich und ich meine, manchmal kann man froh sein, ich sage mal, dass es noch Wirtschaftsspionage gibt, das ist ein Zeichen, man kann in Deutschland noch was holen. Das heißt, so schlecht ist die deutsche Industrie nicht. Aber das ist natürlich ein Thema, wo es auch wichtig ist, dass die Polizei sehr viel unternimmt. Was die Wahrscheinlichkeit eines Terroranschlages angeht, Sie können sich vorstellen, mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten wir nicht. Genauso wenig wie die Lufthansa im Zweifel arbeitet mit Anschlägen auf Flugzeuge und davon abhängig macht, ob es Luftsicherheitskontrollen gibt oder nicht. Der Luftverkehr sagt immer, er ist der sicherste Massentransverkehr überhaupt. Es gibt sehr selten Terroranschläge, aber trotzdem kommt keiner auf die Idee zu sagen, wir schaffen jetzt die Luftsicherheitskontrollen ab oder schränken sie ein. Ich argumentiere, dass es in Teilen so sicher in Deutschland ist, liegt auch daran, dass die Sicherheitsbehörden trotz allem, was immer wieder gesagt wird, einen wirklich guten Job machen. Obwohl die Polizei teilweise runtergespart worden ist, obwohl die Sicherheitsbehörden teilweise massiv angegriffen worden sind und ich sage mal, und von den Linksextremisten in Deutschland diskreditiert werden, die machen einen guten Job. Deswegen ist Deutschland so sicher und die Sicherheit hier in Deutschland ist auch nicht Gott gegeben, sondern die muss mühsam erarbeitet werden.
Ja, vielen Dank dafür. Wir sitzen jetzt seit fast anderthalb Stunden hier. Das ist eigentlich länger, als ich machen sollte. Ich fand die Diskussion aber so sehr spannend und anregend und ich habe das Gefühl, der Rest hier auch. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Einigkeit besteht eigentlich bei Ihnen beiden darin, dass wir dass wir mehr Mittel brauchen, vor allem aber auch mehr Menschen in den Sicherheitsbehörden und mehr digitale Kompetenz. Bisschen Uneinigkeit besteht darin, wie viel digitale Befugnisse vor allem oder sonst Befugnisse die Polizei und sonstige Behörden haben sollten. Aber auch da lagen sie jetzt nicht meilenweit auseinander, hatte ich das Gefühl. Ich bedanke mich sehr herzlich für die spannende Debatte und gleich gibt es draußen noch ein bisschen Bier oder Wasser oder Wein und vielleicht kann man da ja noch das ein oder andere Gespräch fortsetzen. Vielen Dank.
Ich nutze auch die Gelegenheit, nochmal Danke zu sagen, auch für die tolle Moderation und für die interessanten Beiträge. Einmal natürlich von euch, von dem Publikum, aber auch von unseren beiden Panelisten. Nach dem Pub-Talk ist immer vor dem nächsten Pub-Talk. Der nächste Pub-Talk findet bereits nächste Woche statt, nämlich am 23. Da diskutieren wir über Deutschland und Lateinamerika mit dem Stefan Liebig, der ist außenpolitischer Sprecher der Partei Die Linke und der Botschafterin von Jamaika, also im Prenzlauer Berg, im En Passant, das wird bestimmt interessant. Und der darauffolgende Termin steht auch bereits fest, nämlich der 12. Februar. Da geht es ums Tabakwerbeverbot mit dem Jan Mücke, der ist Geschäftsführer des Zigarettenverbandes und einer Kollegin von der Deutschen Krebsgesellschaft. Und dem SPD-Bundestagsabgeordneten Spiering, der zwar für das Tabakwerbeverbot ist, aber gleichzeitig Raucher. Also es wird bestimmt interessant. Okay, in dem Sinne wünsche ich euch und uns noch einen schönen Abend und auch vielen Dank nochmal an Ipsos und die Naumann-Stiftung für die Unterstützung bei dem Essen und den Getränken.